Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir uns durch Jesus, deinen Sohn, auf dich ausrichten können, durch das Wirken deines Heiligen Geistes. Heiliger Geist, ich bete, dass wir jetzt einfach uns auf das ausrichten, was in deinem Wort steht, dass wir ja, einfach von dir erleben, wie du uns ansprichst. Ich bete, dass du mir Gnade zum Sprechen gibst und jedem, der hier im Gottesdienst ist, Gnade zum Hören. Jesus, wir glauben, dass dein Wort sich nicht ändert und dass dein Wort wirksam ist in unserem Leben, wenn wir unser Herz dafür öffnen. Und so bete ich, Heiliger Geist, dass wir hier einen Ort erleben, wo wir mit geöffneten Herzen zusammen sein können. Amen. Wir sind in der Predigtreihe Big Five. Die Big Five, das sind, das Ende der Aussendungsrede, wie es die zweite große Rede, die wir zum Thema Mission haben. Big Five war, ich habe das hier die Folien vertauscht, merke ich gerade. Big Five, das waren fünf große Redeblöcke, die im Matthäusevangelium vorkommen. Und wir sind jetzt wir haben uns vorgenommen, in diesem Jahr eigentlich alle fünf Predigtreihen zu einem dieser Reden zu machen. Und jetzt sind wir in der Aussendungsrede, die steht im Matthäusevangelium. Das ist die sogenannte Aussendungsrede. Jesus hat seine Jünger vor sich und gibt ihnen nochmal mit, was ja einfach sie zu erwarten haben, wenn sie dann in die Mission gehen. Und das Matthäusevangelium, in dem wir uns ja in diesem Jahr da sehr viel bewegen, ist das erste Buch im Neuen Testament. Und das ist geschrieben worden für Christen als Grundlage für ihren Glauben. Man muss sich das so vorstellen, die ersten Zeugen sind langsam gestorben. Man hatte eine ganz starke Naherwartung damals und hat gewartet, Jesus kommt sofort wieder. Und die Leute, die das noch erlebt haben, die Jesus wirklich mit den Augen erlebt, gesehen haben, die seine Worte gehört haben, die starben langsam. Die Apostel sind fast alle ein Märtyrertod gestorben. Der Einzige, der das in Anführungsstrichen überlebt hat, war Johannes, der eines natürlichen Todes gestorben ist, wahrscheinlich auf Patmos und eine Insel im Mittelmeer. Und Matthäus hat sich die Mühe gemacht, all diese Dinge aufzuschreiben. Und das Matthäus-Evangelium ist eines der Katechese-Bücher, wenn man so möchte, der ersten Christen gewesen. Und deswegen tun wir gut daran, uns auch dort immer wieder Inspiration zu besorgen für das, was wir als Christen heutzutage leben können. Weil das sind Leute, die direkt dran waren. Der Apostel Paulus sagt es an einer Stelle mal im Korintherbrief, es gab 500 Menschen, die Christus auferstanden gesehen haben. Das heißt also, es gab Leute, die erlebt haben, da hat jemand den Tod besiegt. Und das, was er vorher gesagt hat, stimmte mit dem überein, was dann wirklich tatsächlich passiert ist. Und das hat diesen Menschen Hoffnung gegeben. Ich sage ja immer, wir können unseren christlichen Glauben nicht beweisen. Es gibt keinen Beweis dafür, dass unser Glaube stimmt. Aber es gibt sehr starke Indizien dafür. Und diese 500 Menschen, von denen Paulus spricht, die Jesus den Auferstandenen gesehen haben, sind eines der stärksten Argumente dafür. Und wir Christen sollen nicht im Zweifel darüber sein, was und wie sollen wir denn jetzt unterwegs sein. Wenn wir das Matthäus-Evangelium ganz zu Ende durchgelesen haben, dann ist da der sogenannte Missionsbefehl. Da sagt Jesus, nachdem er auferstanden ist, zu seinen Jüngern, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende, sagt Jesus hier. Er sagt also, geht hin, tauft sie und lehrt sie. Und ich habe mir mal die Frage gestellt, wenn das Matthäusevangelium an eine Gemeinde geschrieben worden ist, dann gab es den ersten Gottesdienst, in dem das Matthäusevangelium vorgelesen wurde. Ja? Irgendwann mal, wir wissen nicht genau, wann das war, gab es einen Gottesdienst, in dem hat jemand gesagt, ich habe einen Brief bekommen von Matthäus. Und den lese ich uns jetzt mal vor und das wird unseren Glauben stärken. Und ich stelle mir dann vor, in so einem Gottesdienst sitzt Kunigunde. Kunigunde muss aber leider auf Toilette. Und sie hat irgendein Blasenproblem und sitzt die eine Stunde lang oder noch länger, sitzt sie auf Toilette. Ja, und dann kommt sie nach langer Zeit wieder rein und hört am Ende nur diesen Satz. mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Lehrt sie. Wenn wir uns mal in diese Lage hineinversetzen und dann fangen die anderen Leute an, ihr zu erklären, was sollten wir jetzt tun? Das hat sie gehört, wir sollen Leute zu Jüngern machen? Erklärt das doch nochmal. Was bedeutet das denn, was Jesus da sagt? Erstens sagt er, wir sollen weggehen. Kunigunde wird mit hineingenommen. Ja, was, wie, wohin genommen? Wohin gehen? Weggehen von hier, von dem Ort, wo wir uns versammeln, rausgehen. Das hat Jesus gesagt, nicht als Option, sondern wir haben einen Auftrag, rauszugehen, hinzugehen, weg von hier, sagt das griechische Wort. Dann kommt hier der Imperativ, zu Jüngern machen. Jünger machen bedeutet es, einen Jünger, den bezieht man hinein mit in die Gebräuche und in die Lehren eines bestimmten Lehrers oder Führers. Man wird gewissermaßen hineingenommen in dieses Geheimnis von dem, was ein Mensch gesagt hat. Das war ein üblicher Begriff. Dann sollten sie taufen, sagt Kunigunde damals im jüdischen Kontext. Taufen kennen wir, hat Johannes der Täufer auch gemacht, kommt mir irgendwie bekannt vor. Und dann lehren, etwas beibringen. Das heißt, Kunigunde muss sich die ganzen 5 Kapitel noch mal angucken, diese ganzen 5 Lehreinheiten. Das heißt, Christ sein bedeutet, ich muss etwas von Jesus verstanden haben. Ich muss etwas wissen über das, was Jesus gesagt hat. Und es kommt nicht in erster Linie auf deinen Kopf an, was du weißt, sondern dass du das auch in deinem Leben umsetzt. Darauf kommt es an, auf das Handeln, auf das Tun. Das ist das ganz Entscheidende. Das ist der Grund, warum wir uns im Matthäus-Evangelium in diesem Jahr viel aufhalten wollen, weil eben dort diese 5 Redeblöcke sind, wo es darum geht, in der Bergpredigt, wie sollen wir in dieser Welt leben? Was ist unser Verhalten auch untereinander? Was ist unsere Mission? Da sind wir gerade unterwegs. Dann gibt es die Gemeinde, die Gleichnisrede in Kapitel 13, die Gemeinderegeln und dann auch eine ganz wichtige, große Rede über die letzten Dinge. Und eine Lehre gegen die Pharisäer. Das ist also etwas, was man als Christ nicht nur einmal gehört haben muss, sondern wenn du in die Lage versetzt werden willst, andere zu lehren, musst du dich darin bewegen. Warum also Mission? Was ist deine Motivation, wenn du darüber nachdenkst? Das ist eine ganz relevante Frage für uns Christen. Jesus hatte eine Mission, eine Sendung mit einer Botschaft. Er hat gesagt, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen und zeigt dabei immer auf sich, dass wenn ich da bin, ist das Reich Gottes nahe herbeigekommen, sagt er. In seiner Person verkörpert er das Reich Gottes. Die Kranken werden geheilt, die Dämonen werden ausgetrieben. Die frohe Botschaft wird den Armen verkündigt. Das ist das, was seine Botschaft war. Wir haben letzte Woche darüber nachgedacht, als er die Jesaja-Rolle aufgerollt hat und gesagt hat, der Geist des Herrn ist auf mir. Um die frohe Botschaft in den Arm zu bringen und so weiter und so fort. Das bedeutet aber nicht, dass jetzt einfach alles leicht und einfach wird. Dann fangen die Probleme manchmal erst richtig an. Und das haben die Jünger auch zu hören bekommen, die Jesus-Nachfolger. Das musste Kunigunde auch für sich annehmen, dass sie auch sich damit hineinnehmen lässt in diesen Auftrag. Das geht weiter, das hört nicht auf. Überall da, wo Kirche lebendig ist, da lebt dieser Auftrag. Und da wir heutzutage in dieser Tradition stehen, wir als Gemeinde hier vor Ort, haben uns diesen Auftrag verschrieben. Wir wollen diese Sendung auch leben als Gemeinde. Wir wollen das ernst nehmen. Wir wollen Menschen zu echten Jesus-Nachfolger machen. Wenn du heute das erste Mal da bist, bist du eingeladen, Jesus nachzufolgen. Und indem du mit ihm unterwegs bist, wirst du innerlich verändert. Jesus macht nämlich aus ganz normalen Sündern ganz normale Heilige. Haben wir vorhin gesungen, das Lied, so wunderschön. Jesus, der Freund der Sünder. Wenn Jesus nur sich die Heiligen gesucht hätte, dann wäre er alleine unterwegs gewesen. Aber er hat sich so Sünder wie dich und mich zusammengesucht und baut sich daraus eine Truppe zusammen. Der Heilige Geist macht daraus etwas sehr, sehr Schlagfertiges. Was sind aber auch in der Mission angemessene Mittel? Viele Menschen, die dem christlichen Glauben fernstehen, die einen oberflächlichen Blick auf die Kirchengeschichte werfen, kritisieren die christliche Kirche. Die haben doch nur Not in Elend gebracht. Ganz modern jetzt ist Richard Dawkins und Christopher Hitchens, die Vertreter des modernen Atheismus, die sich sehr, sehr stark gegen Religion jeglicher Couleur wenden, ganz besonders aber auch gegen den Islam und gegen das Christentum. Dawkins argumentiert immer, dass Religion irrational ist. Eine Welt mit Religion zu füllen oder mit abrahamitischen Religionen ist, als ob man Straßen mit geladenen Waffen übersät. Wundern Sie sich nicht, wenn diese benutzt werden, hat er gesagt. Das ist ein krasses Bild. Da hat jemand von Religion, da hat er nicht mehr viel für übrig. Nach den Anschlägen vom 11. September 2001 ist das verständlich, dass diese Bewegung sich auch neu Bahn brechen konnte, aber es ist etwas kurz gedacht. Christopher Hitchens bringt es auf zwei Worte. Religion tötet. Naja. Wir werden uns heute einen Text anschauen, der auf den ersten Blick voll in diese Kerbe reinschlägt. Wo man denkt, ach du meine Güte, sowas steht in der Bibel, im Neuen Testament, geht ja gar nicht. Jesus sagt nämlich, ich bringe das Schwert. Und da denken es alle so, das geht doch gar nicht. Da sieht man ganz schnell Parallelen zu anderen extremistischen Ausprägungen in anderen Religionen, aber auch im christlichen Kontext. Ich erinnere nur darum, dass es Kaiser gegeben hat, die unterwegs waren mit der Mission, entweder du lässt dich taufen oder du kriegst einen Kopf ab. Hurra, tolle Entscheidung. Ich nehme mit Taufe. Oder amerikanische Soldaten, die Bibelverse auf ihre Maschinengewehre eingraviert haben und glauben, sie seien mit dem Auftrag Gottes unterwegs. Habe ich eine Dokumentation drüber gesehen, habe mich tief geschämt. Auf den deutschen Koppelschlössern, wer weiß, was ein Koppelschloss ist? Einige, die alle bei der Bundeswehr waren. Koppelschloss, das ist da, wo man alle möglichen Sachen dran festmacht und damit die Uniform nicht rumrutscht und so weiter. Die preußische Armee hatte ein Koppelschloss, da stand drauf, Gott mit uns. Einer meiner Lieblingsfilme in meiner Jugendzeit war der Film Stalingrad. Da geht es darum, wie die deutsche 6. Armee unter Paulus, der Feldmarschall Paulus heißt er, und die stehen kurz vor der Schlacht und dann steht da so ein Feldprediger und er ruft dann in die Menge Soldaten hinein, auf der deutschen Koppel steht Gott mit uns. Und einer der Soldaten, ist mir doch gar nicht aufgefallen. Sagt er so ganz, also mit Gott und Glauben hat er gar nichts zu tun. Da stand aber auch drauf, wir sind unterwegs im Auftrag Gottes. Und dann im Gleichschritt Marsch nach Osten und nach Westen. Das ist unfassbar pervers. Das ist unfassbar pervers. Und dann ist das zynische Zitat zulässig, wenn man das glaubt. Da sieht man es mal wieder, dass auch euer angeblich so friedlicher Jesus ein Spalter gewesen ist. Wie alle Religionsverkünder und Religionsgründer. Wenn wir über Missionen nachdenken, müssen wir uns mit solchen Kritiken auseinandersetzen. Menschen, mit denen wir in der Arbeit sitzen, Menschen, die in unserer Familie sind, denken so vielleicht. Und nicht zu Unrecht. Ich habe ja gesagt, auf der Koppel der deutschen Wehrmacht stand das. Also bis in die Wehrmacht, ins Dritte Reich hinein stand das da drauf. Bei der SS stand das übrigens nicht drauf. Aber bei dem normalen Wehrmachtssoldaten stand Gott mit uns drauf. Wir müssen uns vor Augen halten, aber dass Gewalt ist nicht auf Religion begrenzt. Das würde das ausklammern, was in der Geschichte passiert ist. Zum Beispiel, dass die sowjetische Armee, eine absolut atheistische Armee, und unter Lenin viele Morde passiert sind, die ihresgleichen suchen. Das letzte Jahrhundert hat so viel Not und Elend im Namen der sogenannten Religionslosigkeit mit sich gebracht, wie viele Jahrhunderte vorher zusammen. Religion und Antireligion können Gewalt fördern. Jeder von uns muss sich dafür einsetzen, dass der Extremismus beseitigt wird, der Menschen antreibt, oder religiös oder ob er antireligiös oder religiös ist. Die christliche Antwort beinhaltet aber Gründe, sich dieser Gewalt zu widersetzen. Das Wesen Gottes zeigt sich uns in Jesus, der sich für Gewaltlosigkeit eingesetzt hat. Sich auf Jesus zu berufen und dabei Gewalt anzuwenden, das wäre genauso, als ob man sich ein Bild von Mutter Teresa an einen 600er Mercedes reinmacht und seinen Hauptberuf als Bordellbesitzer und Waffenhändler machen würde. Das passt nicht. Das geht nicht. Das ist pervers. Es ist verdreht. Es ist verkehrt. Und deswegen Lass uns das immer wieder vor Augen führen. Wir leben in einer Gesellschaft, in einer Welt, wo das Wort Mission wirklich bei vielen Leuten Aversion hervorruft, wo die Widerstände da sind. Aber was ist die Mission, die Jesus hatte? Das eben nicht. Deswegen möchte ich mit euch heute über dieses Thema nachdenken. Um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Es geht um das Ende der Missionsrede. Dieser Satz, um Gottes Willen, ist ja eigentlich ein Ausruf des Erschreckens, der Abwehr oder der Bestürzung. Und das ist heute nicht in erster Linie, sondern eher im übertragenen Sinne, möchte ich da mit euch drüber nachdenken. Weil der Predigttext heute ein heftiger Text ist. Du hast ja schon angedeutet. Aber wenn Gottes Liebe unser Leben berührt hat, dann hat das Folgen. Wenn wir Jesus nachfolgen, dann können wir gefällt mir sagen zu Gott. Gott, deine Wille, den möchte ich für mein Leben suchen. Ich möchte dir nachfolgen. In diesem Text, den wir uns jetzt anschauen werden, geht es darum, die Prioritäten im Leben richtig zu setzen und die Folgen für unser Handeln aufzuzeigen. Ich schaue mit euch mal diesen Text an aus Matthäus 10, Abvers 34. Jesus sagt hier, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf der Erde. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin nicht gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem, Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Und des Menschen Feind werden seine eigenen Hausgenossen sein. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Oh, gut. Wäre dieser Vers gewesen. Ich glaube, ich brauche wirklich bald mal eine Brille. Deswegen gucke ich jetzt lieber hier rein. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und folgt mir nach, der ist meiner nicht wert. Wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Wer euch aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Wer einen Propheten aufnimmt, weil es ein Prophet ist, der wird den Lohn eines Propheten empfangen. Und wer einen Gerechten annimmt, weil es ein Gerechter ist, der wird den Lohn eines Gerechten empfangen. Und wer einem dieser Kleinen auch nur einen Becher kaltes Wasser zu trinken gibt, weil es ein Jünger ist, wahrlich, ich sage euch, er wird nicht um seines Lohnes kommen. Krasser Text. Jesus, warum bringst du nicht Frieden? Du bist doch der Friedenfürst. Jesus, du musst doch Frieden bringen und nicht das Schwert. Das ist doch das Symbol für Zerstörung und für Krieg. Ja klar, Jesus konfrontiert die Mächte dieser Welt und das bringt Hass hervor, das bringt Widerstand hervor. Aber wir müssen uns vor Augen führen, dass Jesus hier nicht meint, dass es ist nicht das Schwert, das er oder seine Nachfolger gegen seine Gegner erheben. Nicht Jesus erhebt das Schwert, nicht seine Jünger erheben das Schwert, sondern es wird gegen ihn und gegen seine Jünger ins Feld geführt. Das können wir in der Heiligen Schrift an späterer Stelle auch im Matthäus-Evangelium sehen, nämlich wo Petrus ein Schwert hat und es zückt, als Jesus verhaftet werden soll. Da hackt er dem einen Diener, der da zu dieser Truppe gehört, die Jesus gefangen nehmen soll, hackt er das Ohr ab. Also so eine Seitenbemerkung, die zur Passionsgeschichte immer wieder auch mal wieder gelesen wird, wo man drüber schmunzeln kann, wie auch immer. Da hackt jemand dem das Ohr ab, dem Malchus. Meine Theorie ist ja, entweder Petrus hätte auch eine Brille gebraucht, wie ich, oder er war ein ganz lausiger Schwertkämpfer, weil er mich nicht getroffen hat. Also eigentlich wollte er Jesus Verteidigung schaffen, nur das Ohr zu treffen. Und Jesus sagt dann, steck dein Schwert an seinen Ort, denn wer das Schwert nimmt, der soll durchs Schwert umkommen. Und viele andere Belegstellen im Neuen Testament machen deutlich, dass praktizierte Gewalt nicht mit Christus in Einklang zu bringen ist. Jesus sagt dann, dass es eine Trennung geben kann zwischen Eltern und Kindern. Also dass es zwischen Schwiegermutter und Schwiegertochter immer wieder Ärger geben kann, das verwundert uns heute immer noch nicht. Aber damals war das noch etwas anders, weil die Familie viel stärker zusammengehalten hat. Gerade hier auch ist ein wichtiger Bezug zu ziehen, wo es dann auch darum geht, dass Krieg bei den Hausgenossen ist, dass da Feinde sind, wie Jesus es ausdrückt. Dass das nicht bedeutet, wir sind auch dann deren Feind, sondern Jesus hatte in der Bergpredigt gesagt, dass wir unsere Feinde lieben sollen. Liebt eure Feinde und betet für sie, die euch verfolgen. Und wie viel mehr gilt das für die Leute in deinem eigenen Haus? Aber Jesus sagt, es kann passieren, dass du Stress bekommst mit deiner eigenen Familie. Dass du Stress bekommst mit Menschen, die in deinem Umfeld sind, die in deinem Haus leben, weil du mir nachfolgst. Es ist kein Appell, Krieg zu führen zu Hause, aber es ist die Aufforderung, keine faulen Kompromisse einzugehen. Es kann keine Rede davon sein, dass Jesus die Bereitschaft zum Bruch mit der Familie und den endzeitlichen Familienkrieg predigt, sondern er prophezeit Leiden, die für die Apostel und die Jünger entstehen werden, wobei sie in ihrer Liebe zu ihren Angehörigen nicht nachlassen dürfen. Und wenn man sich diesen Text in Vers 37 mal anschaut, was für eine Herausforderung das eigentlich? Wo Jesus dann sagt, wer mehr Vater und Mutter liebt, wer mehr seine Kinder liebt, was für ein krasser Text. Ich liebe meine Eltern über alles. Meine Mutter hat mir das Leben geschenkt, mein Vater hat mir das Gefühl gegeben, dass er immer hinter mir steht. Meine Eltern sind sogar meine Freunde geworden. Es gibt ja so diese Zeit der Abnabelung, bei mir war die sehr stürmisch und Drang, so eine Sturm- und Drangphase. Aber ich kann sagen, seit vielen Jahren bin ich mit meinen Eltern befreundet, meine engsten Vertrauten mit. Und die soll ich jetzt weniger lieben? Ich finde, das ist ein ganz schön krasser Text, wenn man sich den mal ganz wirklich auf der Zunge zergehen lässt. Oder wenn Jesus sagt, wer Sohn und Tochter mehr liebt als mich. Was verlangt Jesus denn da von mir? Mein Sohn und meine Tochter gehören nach meiner Frau zu den drei wichtigsten Menschen auf dieser Erde für mich. Und das war damals noch viel krasser, weil die Familie das Ein und Alles war. Wir definieren uns in unserer Gesellschaft über das, was für einen Beruf wir haben. Die erste Frage, die du in Deutschland stellst, ist, wie heißt du? Die zweite ist, was machst du beruflich? Das ist unsere Identität. In dem Kontext damals ist es nicht so wichtig gewesen. Die Identität ist, zu welcher Familie gehörst du? Was ist deine Familie? Das ist meine Identität. Wo gehöre ich hin? Wo gehöre ich dazu? Und Jesus stellt seine Jünger hier diese persönlichsten Menschen vor Augen und uns heutzutage auch. Er stellt uns die Menschen vor Augen, die wir über alles lieben und fragt, bist du bereit, deine eigene Identität so von mir abhängig zu machen, dass sogar die Liebe zur Familie dahinter verblasst? Bist du bereit, deine ganze Identität in mir festzumachen? Jesus von Nazareth, ich habe letzte Woche erzählt, das ist ein ganz normaler Mensch gewesen damals, in den Augen der Leute, in dem wir den Christus erkennen, den Gesalbten Gottes. Das ist kein Appell an unsere Emotionen, so nicht, wir müssen uns toll fühlen dabei, sondern hier steht das griechische Wort Philia drin, da geht es um freundschaftliche Liebe, um Treue, um eine Entscheidung. Ich werde dir treu sein. Liebe Gemeinde, für Menschen aus muslimischem Hintergrund, die wir auch in unserer Mitte haben, ist das oft bittere Realität gewesen. Ich habe das schon erzählt, dass ich von vielen Geschichten gehört habe, dass die Entscheidung für Jesus bedeutet, dass ich von der Familie getrennt bin. Wir in unserem Kulturkreis können nur staunend davor stehen und sagen, Wahnsinn, diese Geschwister haben für ihren Glauben alles aufgegeben. Ich habe das Zeugnis von einer Schwester vor Augen, wo der Vater und die Mutter gesagt, du bist uns wie gestorben, du bist wie tot. Also Realität. Und dann kommt dieser Vers, wo Jesus dann sagt, und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und folgt mir nach, der ist meiner nicht wert. Wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Das ist eine Zuspitzung, wo Jesus absolut oberste Priorität hat. Für die Leute damals, die das erste Mal gehört haben, für Kunigunde war das eine Herausforderung. Das kann doch nur Gott für sich in Anspruch nehmen. Das war in deren Kultur und in deren religiöser Prägung jeden Tag ihnen vor Augen, dass so ein Anspruch nur von Gott selbst kommen kann. Die Juden, ein gläubiger Jude, betet nämlich zweimal am Tag das Schma Yisrael. Sie beten es morgens und abends. Und beim Rezitieren dieses Satzes, da bedecken sie ihre Augen, um sich nur auf das Wort zu konzentrieren. Und da heißt es dann, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Höre Israel. Der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Ich kriege das jetzt so nicht aus dem Bändchen hin. Ja? Wenn jemand so einen Anspruch hat, dass er absolut oberste Priorität hat, das ist eine absolute Herausforderung. Und Jesus sagt ja auch, dieses Gebot ist das höchste Gebot. Er macht sich damit indirekt Gott gleich. Wenn ich jetzt euch heute sagen würde, wenn du, lieber Bruder, liebe Schwester, mir als Jan Achtermann nicht einfach nachfolgst, dann bist du meiner nicht wert, dann hoffe ich, dass du ganz entspannt auf deinem Stuhl sitzen bleibst und denkst du, naja, du bist auch nur ein Mensch. Völlig in Ordnung. Aber was Jesus hier sagt ist, ich bin nicht nur Mensch, ich bin Gott. Und ich fordere dich auf, mir hundertprozentig nachzufolgen. Sogar die liebsten Menschen, die es gibt, Vater, Mutter, deine eigenen Kinder, nicht so zu lieben, also in der Wertigkeit, in der Priorität. Das heißt nicht, dass du Vater und Mutter hassen sollst. Das sagt Jesus definitiv nicht. Deswegen ist es wichtig, dass wir die Bibel immer im Kontext lesen. Im Kontext dieses Buches, zum Beispiel Matthäus-Evangelium, oder auch im Kontext des Neuen Testamentes oder der gesamten Heiligen Schrift. Ganz, ganz wichtig. Weil sonst könnten die heute rausgehen aus der Predigt und sagen, der Pastor hat gesagt, Jesus bringt das Schwert und dann stellen wir uns auf die Stufe von Menschen, die da auch mit sehr viel Schaden angerichtet haben. Im jüdischen Kontext ist ein weiterer Zusammenhang ganz wichtig, nämlich wenn wir in die Tora hineinschauen, ins fünfte Buch Mose, Vers 33, da ist die Situation, dass Mose die 12 Stämme segnet. Und dann kommt Mose zum Stamm Levi. Der Stamm Levi ist ein ganz besonderer Stamm, weil alle anderen Stämme Israels haben Land bekommen, Levi nicht. Die Leviten haben kein Land bekommen, weil sie waren das königliche Priestertum, sie waren die Priester in Israel. Diejenigen, die also vor Gott für das Volk eingestanden sind. Und da heißt es in 5. Mose 33, Vers 9, der von seinem Vater und von seiner Mutter spricht, ich sehe ihn nicht. Und von seinem Bruder, ich kenne ihn nicht. Und von seinem Sohn, ich weiß nichts von ihm. Die hüten dein Wort und bewahren deinen Bund. Sie lehren Jakob deine Rechte und Israel dein Gesetz. Sie bringen Räucherwerk vor dein Angesicht und Ganzopfer auf deinem Altar. Die Aussage steht fest, dass Israels Priester ihren Gott sogar den engsten Verwandten wie Vater, Mutter, Bruder und Sohn vorordnen. Und auch daraus ergibt sich, dass der Gottessohn Jesus höher steht als die engsten Verwandten. Die Leviten waren die Priester. Und wenn er das zu seinen Jüngern sagt, gibt er uns damit gewisserweise, damals den Jüngern damals und uns heute, indirekt diesen Hinweis. Ihr habt diesen Priesterdienst. Diese Verknüpfung des Alten Testaments hinein. Wir haben diese Berufung, die Beziehung zwischen Himmel und Erde herzustellen. Für unser Volk einzutreten. Das kann ganz konkret sein für deinen Nachbarn, deine Arbeitskollegen. Diese priesterliche Berufung, die hier mitschwingt. Und noch einmal ein Zitat von Gerhard Meyer am Ende dieser Passage. Erneut ist das Missverständnis zu vermeiden, als predige Jesus Lieblosigkeit gegen die Familie. Nein, die Familie soll die ganze Liebe geschenkt werden, die uns der Heilige Geist gibt. Aber vor die Alternative gestellt, entweder Jesus aufgeben oder sich die Gegnerschaft von Vater, Mutter, Sohn oder Tochter einzuhandeln, dann geht Jesus vor. Das sagt dieser Text. Also wenn man sich das anschaut, gibt es also zwei Ebenen, wenn wir von diesem Kreuzesnachfolge, wenn wir darüber nachdenken. Das Kreuz auf sich nehmen war ein Bild, wo man im jüdischen Kontext damals diesen Querbalken auf den Rücken gelegt bekommen hat und auf dem Weg zur eigenen Hinrichtungsstätte sich begeben hat. Das war quasi der letzte Gang. Und auf der einen Ebene bedeutet es, dass es wirklich passieren kann. Dass es Menschen ihr Leben verlieren, im wahrsten Sinne des Wortes. Es kann Leiden bedeuten. Jesus nachzufolgen kann auch Leiden bedeuten. Schwere Zeiten durchzumachen. Und auf der zweiten Ebene führt das über die Situation der Verfolgung weit hinaus. Ich zum Beispiel habe noch nie, im wahrsten Sinne des Wortes, mein Kreuz getragen. Ich bin vielleicht hier und da verlacht worden für meinen Glauben. Man hat mich hier und da verspottet, aber ihr seht, ich lebe noch und bin noch nie mal geschlagen worden für meinen Glauben. Hier schärft Jesus den Jüngern ein Mensch muss grundsätzlich wählen. Ob er das Irdische oder das Ewige lieben zu seinem Ziel machen will. Und diese Frage muss ich mir auch stellen. Diese Frage musst du dir auch stellen. Was ist das Ziel deines Lebens? Das Irdische, Sichtbare oder das Ewige? Das ist die Frage, die uns hier bewegt. Karl Barth, ein Theologe aus dem vergangenen Jahrhundert, hat diesen Punkt sehr schön auf einen Satz gebracht, den ich gefunden habe in der Predigtvorbereitung. In Jesus Christus unausweichlich seinen Meister haben, das heißt, keine eigene Sache, sondern seine, Christi-Sache zur eigenen Sache zu machen. Darum geht's. Es geht nicht mehr um mich. Es geht nicht mehr um meine Sache, sondern es geht um seine Sache. Und das mache ich mir zu eigen. Da folge ich ihm nach. Die letzten Verse der Aussendungsrede sind geprägt durch das Wort aufnehmen. 6-mal begegnet uns das jetzt. Wer euch aufnimmt, der nimmt mich auf. Wer mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Wer einen Propheten aufnimmt, wer einen Gerechten aufnimmt. 6-mal kommt das hier vor. Und wieder im Kontext damals bedeutet es, dass es ein Verständnis gab, wenn ein Bote kommt von einem König, dann behandle ich diesen Boten, als wäre er der König. Das ist das semitische Botenrecht, die absolute Identifikation des Boten mit dem Sendenden selbst. Wer also die Jünger aufnimmt, der nimmt Jesus auf und wer Jesus aufnimmt, der nimmt den Vater auf. Also direkte Verbindung zu Gott selbst. Das ist der Gedanke, der damit schwingt. Eine Kette der Beauftragung, die auf Gott zurückgeht. Jesus sagt das an anderer Stelle im Johannesevangelium schön, wer mich liebt, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben. Und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Ist das nicht ein schönes Bild, dass Jesus in deinem Herzen Wohnung nimmt, mit dem Vater zusammen? Der dreieinige Gott wohnt in deinem Leben? Finde ich ein krasses Bild. Kette der Beauftragung. Wenn wir uns das mal plastisch vor Augen führen, ein Botschafter in Berlin, ich habe einige Zeit dort gelebt, in der Nähe vor den Toren Berlins, da gab es häufig Botschaftsfahrzeuge, gerade wenn man im Regierungsviertel unterwegs ist, die haben dieses Diplomatenkennzeichen, fängt meistens mit 0 an. Die können fahren, mehr oder weniger, wie sie wollen. Die können machen, was sie wollen. Wenn sie am Flughafen sind, wird deren Gepäck nicht durchsucht, die können da Drogen mitnehmen, Waffen mitnehmen, wie sie lustig sind. Also Diplomat zu sein, ist schon spannend. Sie repräsentieren ihr Heimatland. Stellt euch mal vor, ich wäre der Botschafter von Takatukaland. Der König von Takatukaland ist dort Staatsoberhaupt. Ich bin der Botschafter hier. Das heißt also, alles, was ich hier in Deutschland tue, tue ich im Auftrag meines Königs in Takatukaland. Das ist das Bild, was Jesus uns hier vor Augen malt. Wenn du mich wie diesen König behandelst, dann bekommst du im Gegenzug die gleiche Behandlung auch wieder, wenn du zu mir nach Hause kommst, in meine Botschaftsresidenz. Also wenn ich zum Beispiel von dir oder von, in diesem Fall, einem Regierungsvertreter des deutschen Volkes eingeladen werde zu einem Bankett, zu einem wunderbaren Bankett, dann werde ich ihn nachher einladen in mein Botschaftsgebäude und dort bekommst du dann nicht einfach eine Pommes-Schranke serviert, es sei denn, du kommst aus dem Ruheport, aber du bekommst das beste Essen auch, weil der König von Takatukaland, der hat so viel Kohle und das ist so ein wichtiger König und ich repräsentiere ihn. Das ist das Bild. Und hast du dir mal die Frage gestellt, warum steht das am Ende dieser Rede? Jesus malt uns etwas vor Augen. Er macht uns etwas deutlich. In welcher Autorität bist du als sein Nachfolger unterwegs? Du vertrittst den König der Könige auf dieser Erde. Und wo du hinkommst, liegt es daran, wie die Menschen mit dir umgehen, was mit Gott passiert. So verstehe ich diesen Text. Und so wie wir mit den Menschen umgehen, die im Auftrag Gottes auf uns zukommen, gibt es dem eine ganz neue Dimension. Wenn Jesus zum Beispiel sagt, wenn ein Prophet kommt und du ihn einen Propheten ehrst oder ein Gerechter, dann wirst du den Lohn eines Gerechten bekommen. Und hier heißt es sogar, wenn du einen Schluck Wasser reichst, wirst du einen Lohn dafür bekommen. Das bedeutet also, das liegt daran, nicht an mir. Irgendwas will diese Box mir sagen, ich weiß nicht was, aber gut. Warum steht das am Ende dieser Missionsrede? Ich glaube, dass wir uns zu Augen führen müssen, Mission ist nicht einfach etwas, was wir mal tun. Ich komme aus dem Baptismus, Baptistengemeinde, und wir haben früher einmal im Jahr mindestens eine Missionswoche gehabt im Zelt. Da machen wir Mission, haben wir ganz fleißig Zettel verteilt, von jedem Briefkasten, uns gefreut, wenn irgendjemand sich dann in unser Zelt verirrt hat. Wir machen Mission. Hat sich alles geändert, ja, die sind auch cool, machen das ja auch alles besser, aber Mission ist aber nicht etwas, was man auch mal tut, sondern Mission ist alles, das sagt Jesus uns hier. Alles, was du tust, und wenn du jemandem ein Glas Wasser reichst, ist das Mission. Und wenn du jemandem begegnest und ihm die Tränen abwischt, dann ist das Mission. Und wenn du einen Kranken besuchst, dann ist das Mission. Und wenn du jemandem die Hand auf die Schulter legst, sagst, hey, schön, dass du da bist, dann ist das Mission. Und wenn du jemandem bei der Arbeit hilfst, dann ist das Mission. Das ist das, was Jesus uns hier vor Augen führt. Alles, was wir tun, tun wir für Christus. Mutter Teresa hat diesen wunderschönen Satz gesagt und damit schließe ich und bitte das Lobpreisteam nach vorne zu kommen. Nicht alle von uns können große Dinge tun, aber wir können kleine Dinge mit großer Liebe tun. Nicht alle von uns können große Dinge tun. Nicht jeder von uns kann ein großer Prediger werden wie Billy Graham oder solche Sachen. Nicht jeder von uns wird Präsident eines Landes werden oder ganz wichtig, aber wir können die kleinen Dinge mit großer Liebe tun. Darum geht es, Jesus. Wenn du jetzt wieder rausgehst in deinen Alltag, dass du die kleinen Dinge mit großer Liebe tust, in seinem Namen. Und wenn es ist, dass du jemandem ein Glas Wasser reichst, dann freut der Vater sich. Und auf deinem Konto ist ein neuer Pluspunkt sozusagen. Ist nicht krass? Und da fängt an, was an zu fließen. Die Liebe des Vaters fängt an zu fließen. Erst zu uns, dann zum Nächsten. Und noch ein Glas Wasser. Und ein Brot. Und eine alleinerziehende Mutter mal einen schönen Abend ermöglichen, indem wir auf die Kinder aufpassen. Einem Obdachlosen Brot zu geben. Steht bitte auf. Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du die Herrlichkeit des Vaters verlassen hast. Du bist der König der Könige und hast...